Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Und dazu begrüßt Sie Stefanie Groth. US-Regierung will Reisen nach Nordkorea verbieten. Pyongyang testet erneut Rakete. Hawaii bereitet sich auf Atomangriff aus Nordkorea vor. US-Student nach Haftentlassung in Nordkorea verstorben. Es sind beunruhigende und bedrückende Schlagzeilen, die uns die vergangenen Wochen und Monate aus Nordkorea erreichen. Ein Land, über das wir eh so gut wie nie etwas erfahren, das wir uns im Wesentlichen aus ein paar Schlagzeilen und Schlagworten immer zusammensetzen müssen. Und dadurch entsteht eigentlich ein sehr einseitiges Bild, von Vorurteilen behaftet. Eine junge Fotografin hat es sich nicht so einfach gemacht. Sie ist durch Nordkorea gereist und hat es geschafft, mit ihrer Kamera hinter die sorgfältig aufgebaute Propagandakulisse zu blicken. Sie ist unser heutiger Gast in Klassik à la carte. Und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Shiomara Bender.
Danke für die Einladung.
Wenn Sie die Nachrichten, die uns aus Nordkorea erreichen, verfolgen und das abgleichen mit den Eindrücken, die Sie selbst vor Ort gewinnen konnten über mehrere Jahre, passt da das eine Bild zum anderen oder ist da eigentlich eine riesengroße Lücke?
Ja, also diese Lücke konnte ich natürlich so auch nicht füllen. Es ist immer, ich war 5-mal jetzt unterdessen da, also seit dem Buch bin ich noch 2-mal in dieses Land gereist und man kommt immer damit zurück mit den Gedanken, ist man jetzt irgendwie indoktriniert, nur weil man plötzlich auch ein Verständnis so für die Geschichte des Landes bekommt. Und das ist halt eben immer die große Frage und die Sicht, die ich nach diesen 5 Reisen in den 6 Jahren habe, ist, dass es nicht so ist, wie die Medien es uns oft hier erzählen. Vieles davon stimmt natürlich auch. Also Propaganda herrscht auf beiden Seiten. Aber ich habe halt eben mein Fokus lag eben auf den Menschen und auf dem Individuum. Und die sind nicht so anders wie wir. Außer, dass sie natürlich unfrei in diesem Land leben. Aber es ist auf jeden Fall ein Wandel spürbar seit 5 Jahren. Das erste Mal war ich 2011 in Nordkorea. Und das war auch zeitgleich der Punkt, wo eben Kim Jong-il verstorben ist und mit Kim Jong-un ein neuer Diktator an die Macht kam und der ganz klar eben auch an diese Blütezeit seines Großvaters in den 80er Jahren zu Sowjetzeiten heute wieder anschließen will und ganz klar weiß, dass er in dem Land einiges verändern muss, ohne natürlich seine Macht abgeben zu wollen. Kim Jong-un ist ja auch in der Schweiz zur Schule gegangen, aufs Internat, hat demnach auch eine westliche Bildung genossen und kämpft eben im Moment auch um sein Überleben, dass er natürlich seine Macht nicht aufgeben möchte, aber er möchte auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessern, weil er auch einfach weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Und so viel kann ich nach diesen 6 Reisen sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Menschen jetzt alle grundsätzlich unglücklich sind und dass eben diese Hungersnöte so noch existieren. Aber klar, mit den ganzen Embargos und so, wie sich das Land eben isoliert, ist es einfach schwierig, 27 Millionen Menschen zu ernähren.
Der Bildband, der auf ihren ersten Reisen entstanden ist, trägt den Titel North Korea, The Power of Dreams, also die Macht oder die Kraft der Träume, wovon die Menschen in Nordkorea träumen, wie man überhaupt fotografiert in einem Land, in dem unbedacht gemachte Fotos wahrscheinlich auch Repressionen für die Menschen vor der Kamera bedeuten können und letztendlich vielleicht auch für Sie als Fotografin. Und nicht zuletzt, wie Sie überhaupt zur Fotografie gekommen sind und was Sie im zarten Alter von 17 Jahren dazu bewogen hat, auf ein Internat in Indien zu gehen und dort die Schule zu beenden. All das soll Thema in der kommenden Stunde Klassik à la carte sein. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute zu Gast die Fotografin Shiomara Bender, die zuletzt durch ihren Bildband zu Nordkorea auf sich aufmerksam gemacht hat. Der Bildband ist zwischen 2011 und 2016 entstanden.
Genau.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie 2011 das erste Mal nach Nordkorea gereist sind? Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Land, was man einfach bereisen kann.
Ja, das stimmt so auch unterdessen nicht ganz. Also es ist zum Beispiel auch sehr viel einfacher, nach Nordkorea einzureisen als heutzutage in die USA. Mhm. Also man bucht einfach nur ein Ticket, beantragt ein Visum und dann ist eigentlich jeder herzlich willkommen als Tourist. Und so bin
Erstes
ich
Vorurteil.
Genau. Und so bin ich natürlich auch damals als Kunststudentin das erste Mal eingereist.
Mit welchem Anliegen? Einfach aus Interesse oder?
Ja, also 2011 bin ich das erste Mal aus reinem Interesse dorthin gereist, zusammen mit meinem Vater, der mich mitgenommen hat. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da ein Sujet oder ein Thema gefunden habe, das ich aus einem anderen Ansatz heraus bearbeiten möchte und eine andere Sichtweise auch auf dieses Land zeigen möchte.
Haben sich Ihre Reisen im Verlauf, also wenn Sie dann das zweite, dritte, vierte Mal nach Nordkorea gereist sind, geändert und Ihr Blick auf das Land?
Ja, während eben diese Reise noch überwiegend einer vorhersehbaren Dramaturgie, einer eben staatlich organisierten Rundfahrt folgen musste, war dann halt eben die zweite Reise davon geprägt, einen Blick hinter die Kulissen werfen zu wollen. Und wo ich auch gemerkt habe, dass ich mit den Geschichten, mit denen ich zurückkam, zuerst hier auch auf großes Unverständnis gestoßen bin, aber nach und nach meine Freunde, mit denen ich mich natürlich auch darüber ausgetauscht habe, auch angefangen, einen Teil von meinen Freunden habe ich sogar einmal mitgenommen nach Nordkorea. Genau, und das war der Ansatz auch des Buches, dass ich den Menschen hier, die Menschen dort näher bringen wollte und ihnen ein Gesicht geben wollte, wo eben irgendwie Anonymität verschwindet, kann auch Empathie entstehen. Und das wäre halt eben mein großer Wunsch, dass wir Nordkorea nicht immer nur in Schwarz und Weiß einteilen, sondern dass wir vor allen Dingen uns darüber bewusst sind, dass da 27 Millionen Menschen leben, die auch einfach eben ihr Leben leben wollen und sich innerhalb dieses Systems organisiert haben müssen, es vor allen Dingen eben in den Köpfen der Menschen vor Ort ansetzen muss, dass eine Veränderung kommt.
Was waren das für Geschichten, mit denen Sie erstmal auf Unverständnis getroffen sind, als Sie von Ihrer ersten Reise zurückkamen, bei Freunden oder Bekannten, denen Sie die Fotos wahrscheinlich gezeigt haben?
Viele haben mich einfach auch nicht verstanden, warum ich überhaupt dorthin reise und was ich da will. Und da ist ja alles nur dunkel und schrecklich und die Arbeitslager, und die gibt es auch. Es gibt viel Schreckliches in Nordkorea und es ist eine Diktatur. Aber einfache Dinge wie, dass ich mit dem Eindruck auch zurückkam, dass eben auch Freude in diesem Land gibt, dass auch viel gelacht wird. Und sie eben sich innerhalb ihres Systems organisiert haben. Aber in jedem System gibt es ja auch immer ein Momentum der Freiwilligkeit. Und das war das, was ich eben so spannend fand, weil man fragt sich natürlich, ja, wie kann das sein, dass
dass ein ganzes Land auf uns so einseitig wirkt und so vorgefertigt, wie wir es halt durch die Nachrichten wahrnehmen. Aber wenn man dann hinter die Kulisse blickt, dann kommen da wahrscheinlich ganz viele Facetten zutage.
Ja, genau.
Wie war es denn überhaupt möglich, also wenn der erste Besuch, deshalb vielleicht auch mein Gedanke am Anfang, dass es gar nicht so einfach ist, dorthin zu reisen, dass es eben sehr organisiert ist. Also es ist dann, man kriegt dann nur das zu sehen, was man auch dann in gewisser Weise sehen soll, wird irgendwo hingefahren. War denn im Rahmen dessen es überhaupt Ihnen möglich, in Kontakt zu treten? Weil Sie auch gesagt haben, durch den Besuch von anderen Menschen, die dort vor Ort sind, als Touristen oder wie auch immer, entstehen ja Kontakte und Möglichkeiten und kann Empathie entstehen auch zwischeneinander, und das ist das, was letztendlich vor Ort für Veränderungen sorgt. Aber wenn denn das alles so reglementiert ist, wie sind denn solche Begegnungen überhaupt möglich gewesen?
Alleine ist man nie in Nordkorea. Man wird immer begleitet von Anfang bis Ende, vom Flughafen ins Hotel, und alle Dinge, die man sich eben im Land dann ansehen kann, ist man ständig unter Begleitung. Aber auch da hat sich in den letzten 5 Jahren einiges verändert. Wie jetzt zum Beispiel auf der letzten Reise war ich am Kim Il-sung-Platz. Das ist der große Platz, wo die Paraden alle stattfinden. Und da gibt es jetzt seit 3-4 Jahren ein Helmut Sachers Café. Und der Guide wollte unbedingt eben Cappuccino trinken gehen. Ich hatte aber keine Lust. Ich wollte lieber fotografieren. Und dann sagte er, ich soll bitte einfach nachkommen, und ließ mich da alleine stehen. Und das war eben so ziemlich unglaublich, dass ich in dem Moment einfach bleiben durfte und fotografieren durfte. Klar, ich wurde sicherlich irgendwo von 200-300 Metern weiterhin beobachtet. Aber das sind jetzt so kleine Lichtblicke auch eben, dass auch von oben eben Dinge gelockert werden, und ob es Überlandfahrten waren, wo ich gefragt habe, können wir hier vielleicht einmal kurz anhalten oder können wir hier einmal aussteigen. All diese Dinge wurden mir auch ermöglicht, und das war 2011 ganz, ganz anders und so auch nicht möglich.
Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir sprechen heute mit der Fotografin Xiomara Bender, der es gelungen ist, 6-mal nach Nordkorea zu reisen. Wir haben schon gelernt, es ist gar nicht so schwer, nach Nordkorea zu reisen. Man muss es eben nur machen. Und aus diesen 6 Reisen ist ein Bildband entstanden, Nordkorea, The Power of Dreams, also die Macht der Träume. Und dieser Bildband, diese Fotografien sind eine absolute Antithese zu den Bildern, die uns sonst aus Nordkorea erreichen. Also zu den Rauchsäulen aufsteigender Mittelstrecken-Testraketen, zu uniformierten Menschenmassen, die präzise Choreografien zu Ehren ihres Machthabers Kim Jong-un vollführen. Und wenn man sich diesen Bildband von Ihnen, Frau Bender, anschaut, dann begreift man erstmal, wie wenig wir von diesem rätselhaften Staat, von den Bewohnern dieses Landes, immerhin 27 Millionen Menschen, eigentlich wissen, eigentlich fast gar nichts über ihre Hoffnungen, ihren Alltag, ihre Traditionen, ihre Ängste, ihre Wünsche. Sie haben gerade erzählt, wie es überhaupt möglich war, sich dort als Fotografin zu bewegen. Man hat als Reisender immer einen Guide an der Seite, der einem dann wirklich auch von Anfang bis Ende begleitet.
Genau. Der macht auch die Übersetzung, weil natürlich außerhalb von Pyongyang spricht auch niemand Englisch. Das verändert sich jetzt auch in der Stadt. Also ich wurde dieses Mal jetzt auch von kleinen Schulmädchen auf bestem Englisch angesprochen. Mhm. Aber ansonsten, die Kommunikation ist eigentlich über meine Kamera. Und das, denke ich, sieht man meinen Bildern auch an, dass sie alle mit Einverständnis der Porträtierten entstanden sind. Ob das jetzt irgendwie durch nonverbale Blickkontakte oder ein eben kurzes Nicken. Und das ist eben auch was 2011 noch nicht so einfach war, weil die Leute sich abgewandt haben, weil es auch von oben die Ansage gab, dass man sich eben mit westlichen Besuchern nicht einlässt, nicht kommuniziert. Und heute wird man in Pyongyang auf der Straße angewunken und angehalten und sie haben Fragen. Und all dies sind eben so Indizien dafür, dass sich dort eben was verändert.
Und kommt es zu diesem Wandel innerhalb der letzten Jahre durch vermehrte Besuche von Touristen? Oder?
Also das ist meine Meinung, weil natürlich durch uns erfahren sie eben auch, woher wir kommen und in welcher Welt wir leben und wissen oder spüren, dass wir die ganze Welt bereisen und sie eigentlich immer nur in ihrem Nordkorea sitzen.
Ich finde, was man ihren Fotos auf jeden Fall auch ansieht oder was ich gesehen habe, ist ein respektvoller Abstand. Da ist eine sehr große Ruhe in den Bildern, klare Linien. Mich hat interessiert, welche Motive Sie am meisten fasziniert haben.
Also das Spannende an Nordkorea ist natürlich, dass es das letzte Land so seiner Art ist und dass in Nordkorea alles wahnsinnig entschleunigt einem vorkommt. Es gibt keine Werbung, es gibt keine Dinge, die das Auge jetzt unbedingt ablenken, außer eben von den Menschen und der schon auch teilweise beeindruckenden Architektur.
Und auch Natur, muss
und
man
auch
sagen.
Natur,
wunderschöne
genau.
Landschaften.
Ja,
einfach.
Ja, vor allen Dingen eben auch noch sehr unberührt. Mhm. Also viele Teile sehen auch einfach aus, wie jetzt in Laos, Vietnam, was wir da so kennen. So sieht es eben auch aus in Nordkorea und die Landschaft ist wahnsinnig schön. Tolle Berglandschaften, tolle Seen und eben noch so unberührt. Das, was dann beim Fotografieren wiederum auch möglich ist, dass man schon auch länger an einem Ort irgendwie verweilen kann und auf eben solche Momente wartet, wie die Titelfrau auf meinem Buch, die ich meine Busfrau nenne, weil sie sitzt in einem Bus, der gerade im Kim Il-sung Square ankommt und gibt auch 2-3 Aufnahmen, wo sie mich direkt anguckt. Mhm. Und durch ein Nicken hat sie mir dann sozusagen mir ermöglicht, dieses Foto zu machen und dann hat sie sich langsam abgewandt, wie als wolle sie, dass ich jetzt ihr Bild mitnehme und mit zu uns nehme. Und so entstand dann eben auch der Titel zu meinem Buch Die Kraft der Träume, weil das ist sozusagen unantastbar, die Gedanken. Und die Gedanken sind auch eben in Nordkorea frei. Und so ist das natürlich ein Titel, der aus mir heraus entstanden ist, was ich mir wünschen würde. Aber ja, was ich auch in den letzten Jahren gesehen habe, dass das möglich ist, dass es zu einer Freiheit kommen kann, die jetzt noch sehr schwer vorstellbar ist und die auch noch sicherlich einige Zeit brauchen wird. Aber die ersten Ansätze habe ich eben gesehen.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute beschäftigen wir uns mit Nordkorea, denn zu Gast ist eine junge Fotografin. Sie heißt Shiomara Bender und ihr Bildband heißt The Power of Dreams, also die Macht der Träume. Frau Bender, was glauben Sie oder was haben Sie erfahren? Wovon träumen denn die Menschen in Nordkorea?
Träumen tun sie auf jeden Fall alle von einer Wiedervereinigung. Und noch jeden, mit dem ich darüber gesprochen habe, ist auch ganz fest davon überzeugt, dass das irgendwann kommen wird. Das ist natürlich auch nur ja in Ansätzen jetzt zum Beispiel auch irgendwie mit der DDR vergleichbar, weil in der DDR wusste man ja auch, was außerhalb der Mauer ist. Und es gab irgendwie einen Kulturaustausch. So in Nordkorea ist das jetzt bald 60 Jahre her. Also die Generationen an Familien, die es so noch gibt, werden eben immer weniger. Aber trotzdem ist eben der große Wunsch, sich wieder zu vereinigen. Und das ist, glaube ich, der große Traum aller Koreaner oder sagen wir aller Nordkoreaner. In Südkorea war ich nämlich noch nicht.
Es ist faszinierend, weil auch das ist etwas und das ist ja auch das, was ihr Bildband schafft, uns nämlich einfach mal einen Einblick in ein Land zu geben, das wir sonst nur aus negativen Schlagzeilen aus den Nachrichten kennen. Das hätte man jetzt so den Nachrichten nicht entnehmen können, dass die Menschen davon träumen. Und zeitgleich scheint es dann doch irgendwie auf der Hand zu liegen. Das heißt, am Anfang war da einfach nur so ein gewisses Interesse, eine Neugier. Sie haben auch die Chance genutzt, mit Ihrem Vater dorthin reisen zu können. Wenn ich da einmal nachhaken darf, was hat Ihren Vater nach Nordkorea gebracht?
Mein Vater reist. Das ist seine Lebensaufgabe. Er reist durch die ganze Welt, jetzt dann bald seit 40 Jahren. Vor allen Dingen an Orte, die wir eher als außergewöhnlich bezeichnen würden. Er war viel im Nahen Osten auch unterwegs, was jetzt sehr schwierig geworden ist natürlich. Aber auch ein Land wie Nordkorea, das eben sich in die Reihe der Schurkenstaaten eingliedert, war für ihn eben, ja, er wollte einfach, dass ich mir auch selber ein Bild machen kann. Da hat sich dann eben für mich auch die Fotografie aufgetan, dass ich meine Richtung nochmal geändert habe. Und maßgeblich dann auch für die zweite Reise war eine Fotografie von Nelson Mandela, aufgenommen von einem Jürgen Schadeberg, ein sehr renommierter Fotograf, 1931 auch hier in Berlin geboren. Der hat ein Buch gemacht über die afrikanischen Landarbeiter in Südafrika damals, ist dann eben 40 Jahre später mit Nelson Mandela an den Ort zurückgekehrt, wo er 40 Jahre lang eingesperrt war. Und da gibt es ein Bild, wo er eben hinter diesen weißen Gitterstäben steht und hinausschaut in die freie Welt, in der er in dem Moment dann eben auch wieder war. Und das war einfach ein Bild, das mich begleitet hat und wo ich auch in Nordkorea auf der Suche war. Auf der Suche eben nach Hoffnung in den Gesichtern der Nordkoreaner und auf der Suche eben nach Anzeichen eines Wandels, an dessen Ende eben auch irgendwie die Überwindung dieses grotesk anmutenden Systems stehen könnte. Die Beseitigung eines Regimes, das seine Herrschaft eben auf Repression gründet, wie einst Südafrika.
Sie haben vorhin gesagt, dass natürlich, man wäre ja naiv, wenn man glauben würde, dass das anders wäre, dass natürlich auch in Nordkorea die Menschen ihr Leben leben, dass sie sich eingerichtet haben in diesem doch sehr repressiven System, aber sich wahrscheinlich auch ihre Lücken suchen. Wie machen Sie das?
Ganz offensichtlich sind das Dinge, die auf der Straße jetzt sichtbar sind. Also die Frau kleidet sich individueller. 2011 war es eher alles noch grau in grau. Mhm. Und plötzlich sieht man ja moderne Hüte, man sieht Frauen auf hohen Schuhen, man sieht Frauen, die sich schminken. All diese Dinge, die man so nicht erwartet in einer unfreien Welt, suchen sie sich das irgendwie ganz bewusst. Das fängt eben auf der Straße an.
Mhm. Ihre Fotografien sind ja auch eine Suche nach dem Individuum, haben Sie eingangs gesagt. Und gerade was die Kleidung betrifft, es gibt da ein Foto in Ihrem Bildband, das bei mir hängen geblieben ist. Es zeigte vier Jungs auf einem Rummel oder einer Kirmes. Sie fahren mit einem Karussell, was einen, glaube ich, ganz schnell von oben nach unten so beschleunigt fallen lässt. Und sie haben alle die gleiche Uniform an. Ich weiß nicht, ob das eine Art Schuluniform ist.
Das ist eine Schuluniform.
Genau. Aber sie haben alle unterschiedliche Socken an. Und das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, weil ich das so faszinierend fand, wie auf die kleinste Art und Weise und wenn es nur die Socke ist, die man unter die Schuluniform oder in dem Schuh anzieht, sozusagen ausdrückt, dass jeder dann doch irgendwie seins macht.
Ja, und das finde ich eben auch, muss irgendwie zeitgemäße Fotografie sollte eben auch Interesse für die Menschen unterhalb des medialen Radars irgendwie wecken und für die, die eben sich mit dem Betrachter dann auch identifizieren können, ne? Weil sie einem irgendwie in vertrauter Situation begegnet, also auf einem Karussell oder in einem Freefall Tower, im Bus, beim Sport. Das sind eben diese alltäglichen Momente, die ich versucht habe einzufangen, weil damit können wir uns hier auch eben viel besser identifizieren.
Klassik à la carte heute mit der Fotografin Xiomara Bender, die durch Nordkorea gereist ist. Auf ihren ersten drei Reisen ist ein Bildband entstanden, Nordkorea, die Kraft der Träume. Ich frage mich, was hat es mit Ihnen gemacht, vor Ort dort unterwegs zu sein, auch in ständiger Begleitung durch den genannten Guide sozusagen, der einen dann auch durchs Land führt, übersetzt. Wie hat sich das für Sie angefühlt und vor allen Dingen interessiert mich, wie hat es sich für Sie angefühlt, wieder zurückzukommen nach Deutschland oder in andere Länder, wo man sich freier bewegen kann?
Ja, komischerweise habe ich seit der zweiten bis zur sechsten Reise mich vor allen Dingen sehr sicher gefühlt. Mhm. Also man kann ja auf der einen Seite nicht verloren gehen, weil man pausenlos oder sich verlaufen, weil man eben pausenlos in Begleitung ist. Und da das einfach irgendwie so eine, es ist einfach eine ganz andere Welt, wo man aber doch das Gefühl hat, dass irgendwie alles oder jeder alles zusammenhält, bin ich da eben jeweils 10 Tage auch wahnsinnig frei in mir durch diese Städte und durch die Städte gelaufen und übers Land gefahren. Man stellt einfach auch die eigene Freiheit zu Hause irgendwann so ein bisschen in Frage und fragt sich, inwieweit sind wir hier eigentlich frei, wo ja auch so viel irgendwo ja durch die Medien diktiert wird oder auch Themen aufgebracht werden, wie das ja zum Beispiel auch mit Nordkorea immer wieder ein Auf und Ab ist. Ja. Aber wir interessieren uns vor allen Dingen dann dafür, wenn eben wieder die nächste Atomwaffe irgendwie getestet wird.
Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt Probleme, beziehungsweise haben Sie sich in Gefahr begeben als jemand, der mit einer Kamera rumläuft und Fotos macht? Also so der Klassiker ist ja keine Militäranlagen oder sowas fotografieren, das hat man ja, auch in anderen Ländern. Also mussten Sie immer abwägen, gehe ich jetzt hier ein Sicherheitsrisiko ein, sowohl für mich als aber auch für die Person, die ich ablichte?
Das war 2011 und 2012 habe ich das schon so empfunden, weil es eben die Ansage gab, man soll keine uniformierten Menschen fotografieren, außer sie sind irgendwie in großen Gruppen unterwegs oder auch eben keine Baustellen, Dinge, die eben auch die Armut des Landes irgendwie zeigen könnten. Da das sowieso nicht mein Fokus war, weil das ist ja auch was wir kennen und was wir wissen, haben sie eben auch sehr schnell gemerkt, dass ich mich auf andere Dinge konzentriere. Und so habe ich in diesen 5 Jahren, ganz im Gegenteil zu dem, was man ja auch oft liest, nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt in Gefahr begeben habe, weil ich eben all das, was ich fotografieren wollte, durfte ich auch. Wenn ich da mal ein bisschen daneben lag, dann hieß es nur, Xiomara, du weißt doch, sollst du nicht fotografieren? Und dann sagte ich, ups. Und dann wurde das Bild aber auch nicht mehr angeguckt oder nochmal kontrolliert. Also es ist immer so eine Gratwanderung von dem, was man glaubt, was gleich passieren könnte und dem, was passiert. Und das war in meinem Falle dann eben oft nichts und ich durfte meine Bilder behalten. Aber eben 2011 hatte ich schon das Gefühl, dass dann eben vor allen Dingen, wenn ich da mich nicht an diese Regeln halte, die Leute, die ich fotografiere, eher Ärger bekommen, einfach weil sie das zugelassen haben.
Gibt es eine Szene, die Ihnen, weil es sind unglaublich viele Reisen, die Sie mittlerweile dorthin unternommen haben, aber gibt es eine Szene, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, eine Begegnung?
Ja, eine ganz besondere Begegnung war auf der vorletzten Reise mit einer Frau, die damals meine Gruppe geleitet hat. Und da war ich schon sehr erstaunt, inwieweit sie auch eben Dinge preisgegeben hat, über die man sonst nicht spricht. Und ich konnte sie alle Fragen fragen, die ich hatte. Und war einfach eben sehr erstaunt darüber, dass man, wenn man doch so abgeschottet ist, so ein Weltbild haben kann. Und das eben auch wieder ein Anzeichen dafür, dass wir als Touristen das Bild der Menschen vor Ort verändern, weil sich eben auch ihre Gedanken verändern. Und diese Frau war wahnsinnig mutig, mir das auch alles so zu sagen. Sie hatte natürlich irgendwo dann anscheinend auch ein Vertrauen zu mir. Genau.
Sie machen nicht nur Reisefotografien, Sie haben zuletzt zum Beispiel auch bei den Tiroler Festspielen fotografiert. Lassen Sie uns gleich darüber reden, passend jetzt dazu ein Stück aus Wagners Lohengrin. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Gerade haben wir gehört aus Lohengrin den dritten Akt in fernem Land, gespielt vom Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Leitung von Peter Schneider. Und dieses Stück Musik haben wir nicht ohne Grund gehört, denn mein heutiger Gast, die Fotografin Xiomara Bender, hat bei den Tiroler Festspielen fotografiert. Das ist ja nun ein ganz anderes Sujet als Reisefotografie. Auf der einen Seite sehe ich sehr viel Inszenierung oder Perfektion einerseits, was eben Pressefotografie von so einer Veranstaltung betrifft, wie den Tiroler Festspielen. Auf der anderen Seite spontane Momente, die eingefangen werden.
Ja, also für die Pressefotografie bin ich zum Glück nicht hauptsächlich zuständig, sondern das, was Sie von mir wollen, sind eben meine, wie Sie sagen, emotional besetzten Bilder. Und so unterschiedlich finde ich es auch gar nicht. Ich finde ja, also entweder liebt man die Oper oder man hasst sie. Ich liebe sie, auch wenn ich jetzt nicht so viel von der Musik verstehe, ist es natürlich auch mit Wagner inhaltlich eben was mich auch einfach sehr interessiert. Der politische Aspekt zum Beispiel auch des ganzen Rings.
Das heißt, Sie machen beides gerne, beides hat seinen Reiz. Trotzdem gibt es etwas, wofür Sie mehr brennen. Das eine ist ja auch sehr stark mit Reisen verbunden, auch in andere kulturelle Kreise sich zu begeben. Das andere, naja, ich weiß nicht, ob bodenständiger jetzt das richtige Wort dafür ist, aber gibt es etwas, wofür Sie mehr brennen?
Nein, also ich finde vor allen Dingen die Abwechslung und den Kontrast spannend. Und was mich eben bei der Oper auch so fasziniert, ist die Musik und eben das ganze Kulturelle daran. Und dass eben an so einem großen, in so einem großen Opernbetrieb einfach auch die verschiedensten Charaktere zusammenkommen, von eben dem Orchester und den Solisten und Maestro persönlich. Das ist einfach eine ganz andere Welt, in die man eintauchen kann und wo ich hinter die Kulissen gucken kann.
Jetzt haben Sie es vorhin einmal schon kurz anklingen lassen, nämlich dass Sie sich eigentlich auf Ihrer Nordkorea-Reise dann auch dazu entschlossen haben, bei der Fotografie zu bleiben oder das überhaupt für sich auszuwählen. Das heißt, Sie sind nicht mit der Kamera zur Welt gekommen. Wie kam es denn dann dazu? Eigentlich sollte es, glaube ich, vorher ins Hotelgewerbe gehen.
Ja, da habe ich einen kurzen Ausflug gemacht und habe da im Bereich Marketing gearbeitet, hier in zwei Häusern in Berlin. Und dann bin ich aber natürlich, so wie ich aufgewachsen bin, mit einer Familie, die immer am Reisen war, war ich natürlich auch in mir auf der Suche nach etwas, wo ich auch frei sein kann und selber entscheiden kann. Und die Fotografie war immer etwas, was ich auch als Hobby nebenher betrieben habe und wo ich aber gemerkt habe, dass das etwas ist, wo ich, ja, Bilder eigentlich meine Sprache sind und ich mich eben so ausdrücken kann in dem, was ich auf den Reisen zum Beispiel eben empfinde oder welche Themen mich interessieren.
Generell muss man ja sagen, haben Sie keinen so gewöhnlichen Lebensweg, sage ich jetzt mal. Sie haben sich mit 17, glaube ich, entschieden, nach Indien zu gehen, ins Internat. Ich sage das so überrascht, wie ich auch war, als ich es das erste Mal gelesen habe. Wie kommt man denn dazu?
Als ja, 17-Jährige. Da kommt man dazu, dass man eben in einer Familie aufgewachsen ist, wo immer viel gereist wurde und irgendwie mit 17 dachte, ich würde gerne aufs Internat gehen. Und dann habe ich mir ein, zwei Schulen angucken dürfen und fand Indien einfach am spannendsten. Und
wie kommt man dann auf eine Schule in Indien, wenn man sich zwei Schulen anguckt?
Also es gab natürlich auch Verbindungen nach Delhi und viele Freunde, die eben auch Inder sind und es war einfach schon vom ganzen Umfeld, fand ich das jetzt spannender, wie irgendwie in Südafrika aufs Internat zu gehen oder nach England oder Frankreich. Gibt natürlich auch in Deutschland tolle Schulen, aber Indien hat mich einfach mehr gereizt, einfach weil mir das näher war als jetzt irgendwie ein Internat in England oder Frankreich. Ich wollte einfach irgendwie was anderes und dann durfte ich mir diese Schule anschauen und die muss man sich auch so ein bisschen irgendwie vorstellen wie bei Harry Potter in Hogwarts, also ein Steinschloss.
Ein Steinschloss in Indien.
Ein Steinschloss in Indien, eine englisch geführte Schule. Okay. Also es war auch sehr kalt im Winter. Also man muss sich das jetzt nicht irgendwie elitär und großartig im Sinne von das, also
tropisch und exotisch
genau,
vorstellen.
Ja. Genau.
Wo in Indien war das?
Im Himalaya.
Ah, okay.
Also von Delhi aus fährt man dann 7 Stunden mit dem Zug Richtung Norden und steigt dann irgendwann nach 8 Stunden aus und fährt dann nochmal 2,5 Stunden den Berg hoch. Und da liegt dann eben die Schule auf 2.500 Metern mitten im Himalaya. Also der Reiz war natürlich auch, dass das Schulsystem dort einfach auch viel mehr Möglichkeiten bot, einfach weil das auch vor allen Dingen sehr motivierte Lehrer waren, die aus der ganzen Welt stammten, aus Amerika, aus Australien, viele natürlich auch aus Indien. Wir waren 500 Leute in der Highschool und das verteilt auf 114 Nationen. Also man kann sich vorstellen, da kommt dann einiges zusammen an Kulturen. Und das fand ich eben spannend. Erst war die Idee, ein Jahr mir das anzuschauen und dann dachte ich, hier möchte ich bleiben und habe dann da auch meinen Abschluss gemacht.
Verrückt. Aber sehr, sehr spannend. Das Reisen in Ihrer Familie, das war also mehr als nur eine Leidenschaft Ihres Vaters, sondern auch beruflich bedingt?
Ja, also das kann man auch gar nicht nur in zwei Worten sagen. Mein Vater macht Verschiedenes. Zum einen macht er eben heute vor allen Dingen Reiseleitungen in die ganze Welt und hat eben auch viel damals so in den 80er Jahren, als es noch große Werbebudgets gab, war eben viel für Film- und Fotojobs unterwegs, hat als Location Scout gearbeitet. Und wo immer er war, sind wir natürlich irgendwie als Familie hinterhergereist. Und so kam ich eben dazu, in meinen jungen Jahren schon so viel reisen zu dürfen.
Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute zu Gast ist die Fotografin Xiomara Bender und sie hat ein Bildband herausgebracht über Nordkorea. The Power of Dreams, die Kraft oder die Macht der Träume. Und in diesem Buch kann man im Vortext auch lesen, dass aus der Ignoranz, die wir Nordkorea sonst entgegenbringen, weil wir uns eben kaum selbst damit beschäftigen, uns eigentlich nur zufügen oder anschauen, was wir in den Nachrichten erfahren über dieses Land, aus dieser Ignoranz auch eine Verantwortung wachse. Und das Land hat Sie nachhaltig in den Bann gezogen. Und Sie haben in diesem Buch auch geschrieben, Sie fühlen sich diesen Menschen verpflichtet. Warum und in welcher Form?
Ja, also verantwortlich fühle ich mich natürlich, weil ich jetzt nach den 6 Reisen einem Teil dieser 27 Millionen Menschen auch näher gekommen bin und eben inständig hoffe, dass ihnen nicht dasselbe blüht, was wir so im Nahen Osten alles miterlebt haben, weil das kann nicht die Lösung sein. Ein Kim Jong-un ist derjenige, mit dem wir kommunizieren müssen. Das würde ich mir einfach wünschen, dass wir da gerade auch als Deutsche, wo wir ja wissen, wo ein beharrlich geführter Dialog hinführen kann, nämlich zu unserer Wiedervereinigung, das kann einfach nur die einzige Lösung sein, irgendwie ihm die Hand zu reichen und ihn eines Besseren zu belehren.
Nun wirkt es aber nicht so, würde ich jetzt sagen und wahrscheinlich viele andere, die Nordkorea auch nur über die Nachrichten wahrnehmen, wirkt Kim Jong-un nicht unbedingt wie jemand, der darum bittet, dass man ihm die Hand reicht oder der auch sehr klar und zwar in eine Richtung kommuniziert durch Raketentests oder auch zuletzt durch den sehr dramatischen und tragischen Fall des US-Studenten Warmbier, wo ja auch wahnsinnig viele Fragen offen sind und noch gar nicht geklärt ist, was da genau passiert ist.
Werden wir vielleicht auch nie erfahren.
Vielleicht, aber wie soll man mit so jemandem kommunizieren? Welche Chancen sehen Sie da?
Also die einzige Chance ist die auf Augenhöhe. Und das ist eine große Frage.
Ja, eine große, schwierige Frage, aber weil Sie eben gesagt haben, Sie würden sich wünschen, dass man sozusagen offen aufeinander zugeht, offen miteinander kommuniziert. Wo sehen Sie trotzdem Chancen, dass man aufeinander zugeht?
Ja, also es ist natürlich schwierig, so jemandem auf Augenhöhe zu begegnen. Aber ich empfinde eben die Logik des Konflikts einfach ganz simpel, weil ich finde, Provokation provoziert eben kalkulierten Reflex und Reflex provoziert vorhersehbare Provokation, also das ist wie Henne und Ei. Ich empfinde das eher wie David gegen Goliath, aber ja, also wie ein Willy Brandt ja auch gesagt hat, das Einzige oder die Maxime dieser Ostpolitik war ja eben Wandel durch Annäherung und da sollte einfach jede Möglichkeit gefunden werden, in einen Dialog zu treten mit Kim Jong-un, in welcher Form auch immer. Ja,
es ist schwierig einfach, da eine Lösung zu finden und auch durchzusehen einfach von außen sozusagen. Und dann wiederum auch das Menschliche, was Sie ja in Ihren Fotografien darstellen, also auch das Individuum, das der Bevölkerung sozusagen, ist ja nochmal eine andere Ebene als diese weltpolitische Machtebene.
Aber nichtsdestotrotz finde ich es eben wichtig zu sagen, dass die Aggressionspolitik, die wir ja auch fahren, dass das eben nur immer zu einer Gegenwehr führen kann. Es ist ja so, dass jedes Jahr seit irgendwie 20 Jahren die Südkoreaner zusammen mit den Amerikanern eine Invasion vor der Küste Nordkoreas durchführen, worauf dann eben immer die Reaktion Kim Jong-uns kommt. Also es ist halt einfach eben immer dieses Machtspiel. Also ich glaube nicht, dass Nordkorea eine Bedrohung für den Weltfrieden darstellt. Ich glaube, dass der die Menschen in Nordkorea zu Freiheit führende Wandel mag eben noch irgendwie auf sich warten lassen. Im Kleinen aber hat er begonnen und ich habe ihn gesehen und meine Hoffnung wäre halt einfach, dass auch die hinsehen, die eben bisher weggesehen haben. Das würde ich mir wünschen.
Und wer sich selbst davon einen Eindruck machen will, der könnte zum Beispiel in ihren Bildband schauen. North Korea, The Power of Dreams heißt er, ist im Kira Verlag erschienen. Und Frau Bender, danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Klassik à la carte auf NDR Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Groth. Danke fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.